Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben heute viel zu tun, deswegen fange ich gleich an. Wir haben heute das Thema Christ und Staat, die versprochene Predigt nach der Bundestagswahl. Ich habe vor 2 Wochen schon gesagt, ich habe mich dagegen entschieden, dieses Thema vor der Bundestagswahl zu bringen, weil ich keinen Sinn darin finde, eine Predigt zu halten, die lautet: Ein echter Christ muss AfD wählen oder ein echter Christ darf kein AfD wählen oder sowas. Das geht für mich am Kern der Sache vorbei. Deswegen habe ich mich entschieden, diesen Konflikt rauszunehmen aus der Predigt und das nach die Bundestagswahl zu stellen, damit wir vielleicht ein bisschen freier und ein bisschen offener das Wort Gottes aufnehmen können zu diesem Thema. Ich habe aber drunter geschrieben, ein Streitthema, Fragezeichen. Die meisten von uns würden sagen, das Fragezeichen kannst du gleich wegnehmen. Das ist ein Streitthema, ja, das ist so unter Christen. Ich finde es ehrlich gesagt schwierig, wie darüber gesprochen wird in der ganzen Gesellschaft, wie unter Christen darüber gesprochen wird, über dieses Thema Christ und Staat. Mein Ziel ist heute, aus dem Wort Gottes darzulegen, was sagt die Bibel explizit zum Thema Christ und Staat. Wir haben ja ganz viele Fragen bei dem Thema. Also wenn wir so überlegen, worüber streiten wir denn da so, dann kommen ja so Fragen wie, welche Partei darf oder soll man wählen? Darf ein Christ Politiker sein? Darf oder soll ein Christ sich politisch engagieren? Darf ich mich dem Staat widersetzen? Wenn ja, wann ist der Staat von Gott oder vom Teufel? Punkt, Punkt, Punkt. Da gibt es ganz viele offene Fragen. Ich werde nicht diese Fragen heute in der Predigt durchgehen. Das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, und ich glaube, das ist Gottes Ziel, deswegen möchte ich das in die Predigt mit einfließen lassen. Ich glaube, dass Gott sich wünscht, dass wir mündig werden. Das ist ein Begriff, der auch in der Bibel vorkommt. Wir sollen wachsen. Wir sollen wachsen an Erkenntnis. Wir sollen unterscheiden lernen. Das ist ein Ziel im Neuen Testament, das uns der Heilige Geist auferlegt. Und ich glaube, es geht bei diesem Thema ganz, ganz viel um Mündigkeit, nicht um Gesetze. Deswegen heute ganz viel vom Wort Gottes. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei. Wir schauen uns heute sehr viele Bibelstellen an. Ich habe alle Bibelstellen rausgesucht im Neuen Testament über das Thema Christ und Staat. Wir gehen sie mal am Anfang schnell durch. Schnell. Und schauen dann, was daraus folgt aus dem Wort Gottes. Einer der wichtigsten Texte zum Thema Christ und Staat findet sich im Römerbrief. Römer Kapitel 13, die Verse 1 bis 7. Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, dann tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin, zu deinem Besten. Tust du aber Böses, dann fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zornesgerichtes, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern. Denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid, Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Das ist schon ein bisschen herausfordernder Text, ne? Ich sage euch eines, einige von euch werden heute Morgen ziemlich getriggert sein von dem, was die Bibel sagt. Ziemlich herausgefordert werden von dem, was die Bibel sagt. Zunächst einmal muss klargestellt werden in diesem Römertext, es handelt sich hier tatsächlich um das Thema staatliche Autorität. Sehr kreative Textinterpretatoren wollen hier sagen, hier geht es gar nicht um den Staat, sondern hier geht es um die kirchliche Obrigkeit, weil das Wort Staat kommt ja nicht vor. Es geht hier aber vom Urwortlaut her ganz klar um die staatliche Obrigkeit. Das sehen wir auch innerhalb des Textes, dass das nur so Sinn macht, davon auszugehen. Interessanterweise wird dieser Staat am Anfang mit 2 Worten betitelt, die sehr mächtig sind. Am Anfang lesen wir ja, man ordnet sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Und hier wird im Urgriechischen oder im Altgriechischen, wie wir es in der Originalbibel haben, wird im Prinzip gesagt, es ist eine überautoritäre Autorität. Also es gibt ja Autoritäten in unserem Land, die alle möglichen Funktionen und Formen haben. Eltern haben eine Autorität in ihrer Familie. In einem Sportverein haben Leute eine Autorität. Und die Bibel sagt, die staatliche Autorität bildet also eine gewisse Überautorität über all diese Autoritäten, die wir hier so in der Welt finden. Eine überautoritäre Autorität. Also wenn du irgendeinen Verein gründest, ja, dann kannst du nicht sagen, das ist jetzt mein Staatsgebiet und das ist jetzt gleich zu betrachten wie die Bundesregierung, sondern die Bibel sagt da schon, nee, hier gibt es Hierarchien in Autoritäten. Natürlich ist diese Hierarchie nicht über Gott, das ist völlig klar. Ja, die staatliche Autorität steht nicht über der Autorität Gottes, aber es ist eine Überautorität. Der Text verwirrt manche vielleicht, wenn man ihn so liest, weil man sich denkt, das passt doch gar nicht. Also wie jeder Staat, jedes Staatsoberhaupt ist von Gott eingesetzt. Was ist denn mit Hitler? Was ist denn mit Stalin? Was ist denn mit Leuten, die ganz schlimme Dinge tun? Das ist natürlich eine große Frage. Ne? Setzt Gott all diese Herrscher einzeln ein? Ich glaube, nein. Auch die frühen kirchengeschichtlichen Ausleger sagen hier, so ist das nicht zu verstehen. Johannes Chrysostomus zum Beispiel schreibt schon über den Römerbrief im 4. Jahrhundert und sagt, so ist das nicht zu verstehen, sondern es geht darum, dass es Gott generell für diese Welt festgelegt hat, dass es diese Form von Autorität gibt. Das heißt, Gott hat gesagt, es muss in dieser Welt eine gewisse weltliche Autorität geben, die Gott bestätigt und eingesetzt hat als Funktion für diese Zeit. Was also schon mal nicht funktioniert, ist Christ und Anarchie. Das ist meiner Ansicht nach nicht biblisch vereinbar. Gott sagt, es muss eine Autorität geben in dieser Welt. Die Frage ist jetzt, was macht diese Autorität? Und ich habe euch einfach mal ein paar Aussagen gesammelt über diesen Text. Biblische Wahrheiten über den Staat. Wir werden diese Liste jetzt im ersten Teil der Predigt ein bisschen vervollständigen. Was steht hier also drin? Erstens, ordne dich dem Staat unter. Das ist der erste Aufruf. Es gibt diese Autorität, die von Gott bestätigt wird. Ordne dich dieser Autorität unter. Zweitens, der Staat ist von Gott gesetzt. Das bedeutet, es ist nicht einfach nur was Menschengemachtes, was gegen Gott arbeitet. Das denken manche Christen. Irgendwie so Politiker versus Jesus. Ja, das sagt Paulus hier im Römerbrief nicht. Paulus sagt, die staatliche Ordnung, nochmal, nicht jeder einzelne Staat, nicht jeder einzelne Politiker, aber die staatliche Ordnung an sich ist von Gott gesetzt und ist nicht antichristlich. Drittens, die Aufgabe des Staates, vielleicht auch die einzige wirklich relevante Aufgabe des Staates, ist die Eindämmung des Bösen, laut der Bibel. Das sehen wir hier, ne? Er wird dann beschrieben, sie hat nicht umsonst das Schwert und sie ist ein Rächer zum Zorngericht und so weiter. Natürlich geht es hier nicht um das Gericht, das Gott verübt. Aber offensichtlich sagt Paulus hier im Römerbrief, die Aufgabe des Staates ist die Eindämmung des Bösen in dieser Welt. Gäbe es keine Staaten, gäbe es diese Ordnungen nicht, hätten wir Anarchie. Und Menschen könnten machen, was sie wollen und der Stärkere gewinnt. Offensichtlich sagt also Gott, es braucht eine Instanz, die in dieser sündigen Welt auch dafür zuständig ist, dass das Böse nicht Überhand nimmt. Und das ist offensichtlich der Staat. Vierte Aussage, zahl deine Steuern. Ich habe jetzt hier noch Matthäus 22 hinzugefügt, das werden wir heute nicht lesen, aber als Information für euch, das ist die Stelle, wo Jesus gefragt wird, ob man seine Steuern zahlen darf. Auch interessant die Fragestellung, sie fragen nicht muss, sondern darf man seine Steuern zahlen? Ja, sie gingen davon aus, man darf das eigentlich nicht, weil der Staat ist ja böse und die Römer sind böse und der Kaiser ist böse. Und Jesus sagte, was ist auf der Münze? Sie zeigten ihm eine Münze, Gesicht vom Kaiser, das war typisch in den damaligen antiken Kulturen, das Gesicht des Herrschers immer auf die Münzen zu prägen. Und Jesus sagte, okay, da ist das Gesicht vom Kaiser drauf, ja, dann gibt's doch dem, dessen Gesicht da drauf ist. Ja? Also gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Jesus also bestätigt auch die Aufgabe, die Steuern zu zahlen. Genauso sagt das Paulus hier auch. Er sagt, wir zahlen unsere Steuern, weil wir anerkennen, der Staat führt hier eine Aufgabe aus, die wichtig ist und wir unterstützen ihn dabei. Fünfte Aussage, gib den Regierenden Respekt. Diese Aussage wird oft auch verdreht. Wir werden gleich sehen, dass diese Verdrehung nicht funktioniert. Am Ende sagt er ja, steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Und hier richten sich manche so ein bisschen an Matthäus 22 und sagen, ja, Moment mal, Jesus unterscheidet ja auch, ne, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gib Gott, was Gott gehört. Also dem Staat kannst du Geld geben, aber die Ehre gebührt Gott. Ne? Das stimmt zwar, aber wir werden gleich in anderen Texten sehen, in diesem Kontext im Römerbrief sind alle vier Aussagen auf den Staat zu beziehen. Also du sollst dem Staat die Steuern geben, du sollst dem Staat den Zoll geben, den du zu errichten hast. Du sollst dich in angemessener Weise vor den staatlichen Autoritäten fürchten und du sollst auch die angemessene Ehre geben für die Leute, die sich im Staatswesen für die Menschen hingeben. Das ist alles auf den Staat zu beziehen. Das heißt, respektiere die Regierung. Für mich sind das schon ziemlich klare Aussagen, ehrlich gesagt. Und zwar auch ziemlich klare Aussagen, wo ich merke, dass Christen oft in Fallen hineintappen, in einen Diskurs zu treten, den wir nicht führen brauchen. Jedenfalls nicht in derselben Art und Weise. Was für mich zum Beispiel nicht vereinbar ist, schon anhand von diesen Versen, ist, dass ich anfange, Politiker zu beschimpfen. Das deckt sich sowieso gar nicht mit dem, was die Bibel insgesamt lehrt, meiner Ansicht nach, dass ich irgendjemanden beleidige. Aber explizit habe ich das Gebot, den Regierenden Respekt zu erbringen. Das beißt uns manchmal ziemlich, gell? Das ärgert uns manchmal, wenn solche Aussagen kommen oder wir wollen die relativieren. Ich will gar nicht zu viel darüber sagen, ganz bewusst auch in diesem Teil der Predigt, sondern ich will die Aussagen erst einmal hinstellen und erklären, was sagt die Bibel erstmal explizit, das heißt wortwörtlich und nicht gleich, oder muss man jetzt alle möglichen Sachen interpretieren. Gehen wir zum nächsten Text. Ich zeige einfach mal ein paar Texte und wir ergänzen diese Liste. 1. Petrusbrief. Gehen wir mal da rein. 1. Petrus, Kapitel 2. Dort, und wir werden gleich sehen, werden jetzt erstmal Aussagen wiederholt, die wir schon im Römerbrief drin haben, aber die diese Aussagen bestätigen. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt, oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, als Freie und nicht als die, die Freiheit als Deckmantel für Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Interessante Ergänzung hier, gerade bei diesem Punkt, ja, muss ich wirklich die Regierenden ehren oder gebührt nicht die Ehre Gott? Hier kommt jetzt die Ergänzung, wir haben auch die Regierenden zu ehren. Es ist nicht dieselbe Form von Ehrerbietung, wie wir Gott gegenüberbringen, das werden wir auch gleich sehen, aber es ist eine Form von Ehrerbietung, die in dem Fall jetzt zum Beispiel Petrus schreibt. Also auch da, Petrus und Paulus sind sich im Neuen Testament ziemlich einig. Auch Petrus sagt, ordnet euch unter. Auch Petrus sagt, die Aufgabe der Regierung ist die Bestrafung der Übeltäter, das Eindämmen des Bösen. Und auch Petrus sagt, ehrt diejenigen und gebt ihnen Respekt, die in der Regierung sitzen. Ich habe die Stellen jetzt einfach mal hinten angefügt. Wir gehen in den nächsten Text. Ihr merkt, ich springe die ersten Texte jetzt einfach mal durch, damit wir eine Übersicht haben. Titus 3, Vers 1, selbe Geschichte. Erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit, dass sie niemand verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Selbe Aussage. Ne? Ordnet euch der Regierung unter, ne? Seid keine Rebellen, seid keine Anarchisten, hört auf, immer dagegen zu arbeiten, gebt ihnen Respekt. Okay. An diesem Punkt halte ich mal kurz inne. Ich weiß, dass das manche ärgert. Deswegen bringe ich die Predigt auch so. Das ärgert uns, weil wir das relativieren. Wir sagen, ja, das gilt vielleicht für gute Regierungen. Wenn die Partei an die Macht kommen würde, die ich gewählt habe, ja, dann würde ich das machen. Aber nicht, wenn die Pappenheimer da an der Regierung sind. Darf ich euch kurz entführen in die antike Welt der damaligen Politik? Wenn man sich so fragt, was für ein Wahlrecht hatten denn die Leute zur Zeit des Römerbriefes? So ziemlich keins. Ja? Die Regierung zur Zeit der Abfassung des Neuen Testamentes war keine klassische Demokratie, auch wenn es demokratische Strukturen gab. Aber es war keine klassische Demokratie und diese Regierung war nicht gerecht. Die Leute mussten unglaublich viele Steuern zahlen. Und sie war in vielen Teilen gegen die Christen. Wenn ihr die Apostelgeschichte durchlest, dann werdet ihr sehen, die maßgeblichen Verfolger der Christen am Anfang waren nicht die Regierung, waren nicht die Römer. Das ist auch so eine Fehlvorstellung, die oft haben aus der Geschichte. Die Römer waren die maßgeblichen Verfolger. Den meisten römischen Regierenden waren die Christen ziemlich egal. Es gibt sehr interessante antike Briefwechsel, wo ein Soldat oder ein Oberhaupt die Aufgabe jetzt bekommt, Christen zu bestrafen und zu verhaften. Und er weiß aber gar nicht, was machen die Christen und wie erkenne ich, ob das ein wahrer Christ ist und wie bringe ich ihn dazu zu widerrufen, und schreibt dann an seinen Vorgesetzten zurück, diesen Briefwechsel haben wir quasi, so: Entschuldigung, nett, dass ich hier eine Aufgabe kriege, wie mache ich das? Ich habe keine Ahnung von den Christen. Wann gilt es, dass sie widerrufen haben? Müssen die dreimal widerrufen oder reicht es, wenn sie einmal kurz sagen, ich bin doch kein Christ? Wann kann ich ihn einfach freilassen? Wann muss ich ihn umbringen? Also die hatten keine Ahnung. Die hauptsächlichen Verfolger der Christen, bis auf einige römische Ausnahmen, sowas wie Kaiser Nero, der hat die Christen aktiv verfolgt. In den meisten Fällen waren die Verfolger die Bevölkerung selbst. Die Menschen, die in diesem Land gelebt haben, haben die Christen angeschwärzt, sind zu den Regierenden und haben gesagt, wir wollen, dass die wegkommen. Ja, die ärgern uns. Die beschimpfen uns, weil wir nicht das glauben, was sie sagen. Die schaden uns wirtschaftlich, weil sie gegen unsere Tempelkulte predigen und da verdienen wir halt viel Geld. Sie gehen nicht mit uns in die Bäder und in die Festspiele, also die sind irgendwie antikulturell. Die nerven uns, die Christen. Ja, die glauben nicht an unsere Götter, die sind irgendwie komisch, das ist eine jüdische Sekte, die hier irgendwie aufgeploppt ist, die müssen weg. Das war hauptsächlich ausgehend von der Bevölkerung, den meisten Regierenden war das relativ wurscht. Schauen wir ein bisschen weiter. Also wir sehen hier, dass dieser Bibeltext nicht im Kontext geschrieben worden ist, von die Bedingung ist, ja, wenn die Regierung super duper toll ist. Sondern es ist offensichtlich zunächst einmal ein Gebot, das unabhängig ist von der Beschaffenheit der Regierung, was sich übrigens total deckt mit der Ethik von Jesus Christus selbst. Ich meine, was ist einer der Kernaspekte der biblischen Ethik? Wenn wir uns fragen, was ist so die große Neuerung, die das Christentum bringt in diese Welt, dann ist die Antwort von Geschichtsforschern die Rede von Jesus über die Feindesliebe. Die meisten anderen Dinge gab es in einer bestimmten Form schon vorher. Die goldene Regel zum Beispiel, ne? Alles, was ihr nicht wollt, dass die Menschen euch tun, das tut ihnen auch nicht. Das gab es auch schon vorher in manchen Formen. Was neu ist durch Jesus, ist die Feindesliebe. Eine Liebe, die unabhängig ist von der Reaktion des anderen. Liebt eure Feinde, segnet die, die euch verfluchen, tut Gutes denen, die euch hassen und so weiter. Das ist eine Neuerung in der Geschichte, die Jesus hier bringt und sagt, das ist der ethische Maßstab meiner Nachfolger. Unabhängig von der Reaktion des anderen, eine bedingungslose Liebe zu zeigen und über das hinauszugehen, was wir menschlich verstehen würden als Liebe. Schauen wir in den nächsten Text, 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 2. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagung darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Ein neuer Aspekt, der hinzukommt: Wir haben also eine neue Aufgabe bekommen, wir beten für die Regierung, so wie wir heute schon gemacht haben. Finde ich sehr gut, dass wir das als Gemeinde tun. Eine Aufgabe für uns ist, bete für die Regierung. Und auch hier wieder, die Aufgabe des Staates ist die Eindämmung des Bösen. Also warum sollen wir beten? Er sagt nicht mal, damit die alle Christ werden, obwohl das gut wäre. Aber er sagt zunächst einmal, dass sie ihre Aufgabe machen können. Dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Dass hier in unserem Land eine Ordnung vorherrscht. Und wer meint, das ist einem zu wenig und das ist ja nichts wert, dann empfehle ich euch, schaut in Länder, in der die Regierung aufgelöst wird. Schaut in Länder, in der es Putsch gibt. Ich empfehle euch mal Länder wie Haiti anzugucken, wo die Regierung einfach überrannt wird und nichts mehr tun kann und die Leute in Kriminalität abstürzen in diesem Land, die nicht mehr zu kontrollieren ist. Meine Frage ist, in welchem Land willst du lieber leben? Willst du in einem Land leben, wo die Regierung ihre Aufgabe wahrnimmt und das Böse tatsächlich eingedämmt wird? Oder willst du in einem Land leben, wo jeder tun kann, was er will? Jetzt warten manche von euch noch auf eine ganz wichtige Stelle. Ja? Ja, aber es gibt doch auch diesen Vers, dass man der Regierung in manchen Fällen nicht gehorchen muss. Es gibt ja Ausnahmen, wo ich sage, ich gehorche Gott mehr als der Regierung. Das gibt's auch, Dave, oder? Ja, das gibt's auch. Apostelgeschichte 5. Apostelgeschichte 5, 29. Petrus und die Apostel wollten predigen. Sie wurden wieder angeschwärzt. Die Regierung sagt, er haltet den Mund. Und sie sagten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Dieser Vers wird, um es mal ein bisschen derb zu sagen, manchmal ziemlich vergewaltigt in der Auslegung. Mit diesem Vers kannst du im Prinzip alles begründen, was du willst. Das Problem dahinter ist folgendes. Wenn du in allem, was du meinst, tust und sagst, immer diesen Vers vorne ranstellst, ja, ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, dann verstößt du gegen eines der 10 Gebote. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Du kannst Gott nicht vor deinen Karren spannen, um deine Ziele umzusetzen. Unser Ziel ist zu erkennen, was Gott wirklich explizit von uns möchte. Und in diesem Kontext ist es etwas, wovon ich voll überzeugt bin, dass der Staat uns nicht daran hindern kann. Und das ist die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus. Wenn der Staat mir verbietet, über Jesus zu sprechen, gehorche ich ihm nicht. Ich werde über Jesus sprechen, ich werde mit Menschen über das Wort Gottes sprechen, ich werde in der Bibel lesen. Das sind Dinge, die kann und darf der Staat uns nicht nehmen. Das ist unsere Aufgabe als Christen. Und das ist auch der einzige Kontext, der hier mal genannt wird. Man kann das jetzt weiterspinnen. Ja, wie weit geht das jetzt? Was sind jetzt alles Gebote Gottes? Und natürlich, das ging bis in die Corona-Zeit hinein, wo Leute gesagt haben, ja, als Christ, Paulus sagt, ich bin zur Freiheit berufen, also muss ich keine Maske tragen. Oder ja, als Christ musst du eine Maske tragen. Das sagt die Bibel nicht. Das sagt die Bibel an keiner Stelle, was du davon machen musst. Das sind immer noch wichtige und schwierige Fragen gewesen. Aber ich halte mich zunächst einmal an die expliziten Dinge des Wortes Gottes. Was gibt Jesus mir als das Gebot für diese Zeit? Und das ist, liebe deinen Nächsten. Liebe Gott. Verkündige das Evangelium in der ganzen Welt. Taufe Menschen und mach sie zu Schülern von Jesus. Das ist mal so die Grundbasis, wo ich sage, das ist gegeben. Das ist mein Auftrag in dieser Welt. Egal, was eine Regierung sagt, egal, was eine Gesellschaft sagt, das ist hier meine Aufgabe. Wenn wir uns also jetzt die Liste angucken, dann gibt es für mich ein gewisses Bild, ja, wenn wir das zusammennehmen, ein gewisses Bild von dem, wo ich sage, das sind die expliziten Aussagen der Bibel über das Verhältnis zwischen Christ und Staat. Und wenn ich ehrlich bin, ihr Lieben, dann sehe ich hier keinen Rebell in dieser Liste. Dann sehe ich niemanden, der wöchentlich irgendwo auf Facebook oder Instagram irgendwelche Hasskommentare schreibt und hetzt und keine Ahnung was. Das sehe ich hier einfach nicht in dieser Liste. Was ich hier sehe, ist ein Mensch, der voll daran interessiert ist, dass es unserem Land gut geht. Dass wir in Frieden leben können, der seine Pflichten erfüllt und der trotzdem sagt, die höchste Autorität in meinem Leben ist nicht der Staat. Der Staat entscheidet nicht, ob es mir geistlich gut oder schlecht gehen darf. Ob mein Leben einen Sinn hat oder nicht. Ob ich eine Perspektive habe oder nicht. Das kann und darf der Staat nicht entscheiden. Mein Herr ist Jesus Christus. Jesus ist mein Herr. Er ist meine erste Anlaufstelle. Er ist derjenige, dessen Gebote ich in erster Linie befolgen muss. Ich hatte überlegt, nur diese Punkte zu bringen in der Predigt. Das ist mir aber ein bisschen zu wenig. Ich möchte einen Tick tiefer gehen. In der Frage, was bedeutet das jetzt für uns praktisch, wenn die Bibel diese Aussagen trifft? Ich meine, man kann darüber dann natürlich auch diskutieren, wie das angewendet wird, wo sind die Grenzen und so weiter. Völlig klar. Deswegen war es mir wichtig, erst einmal das in den Raum zu stellen, ohne große Diskussionen zu beginnen. Das sind die biblischen Aussagen, die explizit sind im Neuen Testament über Regierung und Christen. Jetzt haben sich natürlich ganz, ganz, ganz viele Menschen in der Geschichte schon darüber Gedanken gemacht. Weil Staaten gibt es ja auch schon so ziemlich seit es Menschen gibt, ja, so, dass man sich ganz schnell organisiert, dass es Strukturen gibt und so weiter. Das gibt es ja schon sehr, sehr lange. Und Menschen machen sich natürlich auch im Christentum seit 2000 Jahren Gedanken darüber, wie haben wir das jetzt zu verstehen? Was sind denn die Grundessenzen, die wir verstehen und glauben müssen, damit wir nicht in irgendwelche Fallen tappen in diesem Thema? Ein Theologe der Vergangenheit, Augustinus, der dürfte manche von euch vielleicht bekannt sein, sehr prominenter Name im Christentum, hat ein Riesenwerk geschrieben, wo er über die Kirchen, über die Heilsgeschichte spricht, über das Verhältnis von dem Christ in der geistlichen Welt und in der hiesigen Welt. Das ist ein unglaublich faszinierendes Werk. Und er schreibt in seinem Werk unter anderem über zwei Bereiche, zwei Herrschaftsbereiche. Er nennt das Civitas Terrena und Civitas Celestis. Also das heißt, die himmlische Regierung und die irdische Regierung. Ja? Diese beiden Regierungen stellt er in den Raum und sagt, es gibt zwei Formen von Regierung, die beide existieren, auch parallel zueinander, aber die verschiedene Gewichtungen und verschiedene Aufgaben haben. Und zwar geht es jetzt nicht nur um Regierungen, also um Regierende, um Menschen, sondern um ganze Königreiche. Es gibt zwei Königreiche. Luther nimmt das später auf in seiner Zwei-Reiche-Lehre und so weiter. Da wird viel in der Theologie darüber geschrieben und auch gestritten. Und die Frage von diesen beiden Königreichen, das himmlische Reich oder in der Bibel immer wieder das Reich Gottes genannt, und das Reich dieser Welt ist nicht, und das ist ganz wichtig jetzt, ist nicht eine Frage, wo ist das? Deswegen habe ich das mal ganz plakativ so hingestellt. Ne? Wir denken so, okay, Civitas Celestis, Himmelreich ist irgendwie oben und so Terrena, irdisches Reich ist halt hier unten. Das meint die Bibel nicht. Davon spricht die Bibel nicht. Die Frage, wo sind diese Königreiche? Jesus wird das ja gefragt. Ne? Wann kommt denn dieses Königreich? Und er sagt nicht, ja, dann müsst ihr irgendwie 50.000 Stufen rauf und dann ist da irgendwo. Sondern er sagt, das Reich Gottes, wo ist es? Es ist schon hier, es ist inwendig in euch. Die Frage dieser Königreiche ist also nicht, wo sind sie? Das ist nicht dessen Unterscheidung. Die Unterscheidung dieser beiden Königreiche liegt meiner Ansicht nach in zwei Dingen. Erstens, sie besteht in der Qualität des Königreiches. Also welche Art von Königreich haben wir hier? Und sie besteht zweitens in den Gesetzmäßigkeiten dieses Königreiches. Ich nenne euch ein Beispiel, damit es ein bisschen plastisch wird, weil das kann sehr theoretisch sein. Ne? Wer herrscht in dieser Welt? Welche Leute werden an Machtpositionen kommen? Naja, diejenigen mit den meisten Ressourcen und mit den besten Beziehungen und mit dem besten Durchsetzungsvermögen. Richtig? Das sind Leute, ne, die können Leute beeinflussen, die können sich Macht nehmen, die haben dann Kontrolle. Was sagt denn Jesus, wer regiert, wer herrscht? Derjenige, der der Diener ist von allen anderen. Dieselben Dinge finden in dieser Welt statt, richtig? Es gibt Menschen, die regieren durch Macht und Ressourcen. Jesus sagt aber, in derselben Welt, in der wir uns befinden, aber in seinem Königreich, Civitas Celestis, herrschen Menschen, indem sie dienen. Das sind aber nicht dieselben Menschen, die in Civitas Terrena herrschen, also in dem Reich dieser Welt. Offensichtlich geht es also nicht darum, ja, entweder gibt es diese eine Regierung oder diese andere Regierung, sondern Jesus sagt, mein Reich ist angebrochen in dieser Welt und es gibt andere Gesetzmäßigkeiten in meinem Reich. Andere Gesetzmäßigkeiten über, wie hast du dich zu verhalten? Andere Gesetzmäßigkeiten über Hoffnung, andere Gesetzmäßigkeiten über das Herrschen, andere Gesetzmäßigkeiten über das Dienen. Das Reich Gottes funktioniert schlichtweg in anderen Gesetzmäßigkeiten. Was sind jetzt Fazits, die wir schließen können aus diesen Sachen? Ich könnte über dieses Thema jetzt 3 Stunden reden, weil es sehr, sehr komplex ist, aber nicht unbedingt hilfreich, weil dann euer Essen zu Hause anbrennt oder ihr nichts zu essen bekommt. Was sind wichtige Folgen, die wir festmachen müssen auf biblischer Basis, um zu verstehen, wie wir mit dieser Spannung umzugehen haben, dass in derselben Welt das Reich dieser Welt ist und Herrscher dieser Welt, die teilweise böse sind und nicht ihre Aufgabe wahrnehmen, das Böse einzudämmen, sondern das Böse verursachen. Ich meine, das gibt's ja auch, dass Herrscher das Böse verursachen, anstatt es einzudämmen. Wie gehen wir mit dieser Spannung um, dass wir uns in einer Spannung zwischen diesen beiden Königreichen befinden? Denn wir sind ja offensichtlich in dieser Welt und gleichzeitig in die Himmelswelt versetzt. Das sagt die Bibel. 3 Dinge, die ich festmachen möchte. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Ihr merkt, ich gehe schnell durch diese Sachen durch. Ich habe jetzt keine Zeit, das hier vorne alles auszudiskutieren. Aber ich möchte einfach die Inhalte mal darlegen. Diskutieren können wir dann später. Erstens, dein Bürgerrecht ist im Himmel. Achso, erstmal hier im Kern. Ein paar Rückschlüsse, die habe ich schon genannt. Also, ich sehe nicht, dass Leute über Regierung stänkern. Wir sollen für Regierung beten. Wir sollen helfen, dass wir in einem friedlichen Land leben können. Und Jesus ist derjenige, der unser höchster König ist. Das habe ich schon alles grob genannt. Wir können die nächste Folie anzeigen lassen. Erste Folge, erstes Fazit aus dem, was das Neue Testament lehrt. Dein Bürgerrecht ist im Himmel. Ich habe extra Bibelstellen genannt, damit alles schön belegt ist. Dein Bürgerrecht ist im Himmel. Was bedeutet das jetzt? Du lebst trotzdem in dieser Welt. Es gibt auch eine große Diskussion in dieser Zwei-Reiche-Lehre, besonders durch Bonhoeffer, der gesagt hat, man kann diese Zwei-Reiche-Lehre auch falsch verstehen, nämlich indem Christen sagen, wir leben in unserer heilen Welt, wir ziehen uns zurück, wir haben keinen Einfluss auf diese Welt. Wer Bonhoeffer kennt, weiß, das war nicht seine Theorie. Bonhoeffer sagte, wir müssen einen immensen Einfluss auf diese Welt ausüben. Und er versuchte, diese Zwei-Reiche-Lehre in ein rechtes Licht zu rücken, da wo Leute davon abgewichen sind, es gesund zu betrachten. Und ein wichtiger Punkt ist, nicht wir sind Bürger im Himmel, wir sind auch Bürger in dieser Welt, okay? Wir sind in dieser Welt. Aber unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das bedeutet, schlussendlich kann ich nicht viel von dieser Welt erwarten. Wenn ich sage, ich fordere die ganze Zeit von dieser Welt, dass sie das erfüllt, was mein himmlisches Bürgerrecht eigentlich mit sich bringen würde, werde ich nur enttäuscht. Ich werde nur enttäuscht. Diese Welt kann dir keine Hoffnung bieten. Setz deine Hoffnung in Politiker und du wirst enttäuscht werden. Der tollste und beste Politiker, der die tollsten Reden schwingt, wird dich eines Tages enttäuschen, weil er Sachen sagen wird, die dir nicht gefallen. Wenn du glaubst, dass Regierungen oder die Annehmlichkeiten dieser Welt deine Seele beruhigen können, dann sage ich dir eines. Wenn du unzufrieden warst vor dieser Partei, wirst du auch unzufrieden sein nach dieser Partei. Du findest immer einen Grund, unzufrieden zu sein, weil diese Welt nie in der Ordnung Gottes sein wird, bis Jesus Christus wiederkommt. Diese volle Zufriedenheit findest du nicht in dieser Welt. Weder in materiellen Gütern, noch in irgendwelchen Parteien. Du wirst dich nie vollends verstanden fühlen, außer durch den, der dich geschaffen hat. Wir sehen das ja auch jetzt in unseren politischen Entwicklungen. Junge Leute wählen vermehrt Kleinstparteien, weil sie eben eine Partei suchen, wo sie das Gefühl haben, die repräsentiert mich so voll und ganz. Viel Glück! Dann gründet eine eigene Partei. Ja. Es gibt einen Gott, der dich kennt und der dich liebt und der dich tatsächlich mehr versteht als du dich selbst. Das ist dein Schöpfer, der allein wahre Gott. Der versteht und kennt dich. Dieses Ding kann nichts in dieser Welt stillen. Dein Bürgerrecht ist im Himmel. Alles, was du hier vorfindest, wird vergehen. Das macht es nicht unwichtig. Nochmal, ich bin kein Theoretiker, der sagt, hockt euch nur in eure Stube und betet. Ich bin jemand, der sagt, wir müssen Einfluss nehmen auf unsere Stadt, wir müssen Einfluss nehmen auf unsere Gesellschaft, wir müssen in öffentliche Diskurse reinkommen, wo Leute über Themen reden, wo wir nicht dabei sind. Wir müssen da reinkommen, aber wir können keine Rechte erwarten, dass diese Leute irgendwas von dem erfüllen, was Gottes Wille ist. Gott erfüllt seinen Willen und hoffentlich du auch, wenn du dich eins machst mit ihm. 2. Punkt. Gott ist ein Gott des Friedens. Unsere Aufgabe ist, dass wir Friedensstifter sind, nicht Spalter. Das ist mir unglaublich wichtig. Es gibt einen Vers, den dann Leute gerne nehmen, die sagen dann, ja, aber Jesus sagt, er ist gekommen, nicht um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das kannst du auslegen, wie du willst. Was er damit ganz sicher nicht meinte, ist ein politisches Schwert. Denn das lehnte er vehement ab. Vehement. Sie wollten ihn immer in eine politische Position stellen. Sie wollten, dass er gegen den Kaiser schießt, gegen die Römer schießt, dass er die Rebellen unterstützt. Und Jesus sagte, das mache ich nicht. Also dieses Schwert ist damit nicht gemeint. Es ist ein geistliches Schwert, das selbst die engsten Verwandten trennen kann, weil sie nicht an denselben Gott glauben. Das meint Jesus damit. Aber Jesus ist der Gott des Friedens. Wir sollen Friedensbringer sein. 1. Korinther 14, 33 ist da sehr interessant, ist zwar ein anderer Kontext, aber dort steht, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, und dann kommt nicht das Wort Ordnung, sondern ein Gott des Friedens. Wenn du dafür bist, dass unser Land in einer Ordnung lebt, dass unser Land im Frieden lebt, dann sei ein Friedensstifter. Dann spalte nicht um irgendwelche Themen, die sich nicht lohnen. Und nochmal, es darf politische Diskussionen geben, wir müssen uns darüber unterhalten. Aber wenn das unsere Hauptsache wird, wenn das unser Hauptgespräch wird, wenn das das maßgebliche Anzeichen dafür wird, ob ich mit jemandem noch meine Geschwisterschaft leben kann geistlich, dann bist du echt auf dem falschen Dampfer. Wir sind Friedensstifter, primär. Und danach müssen wir die Themen angucken, die schwierig sind und in denen wir auch diskutieren dürfen. Drittens. Das Reich Gottes ist nicht das Reich dieser Welt. Ja, das Reich Gottes wirkt sich aus auf diese Welt. Das muss es, auch sichtbar. Aber die Essenz des Reiches Gottes, nochmal, Jesus lehrt, die Essenz des Reiches Gottes liegt in dir. Nicht in anderen Menschen, ist auch ganz wichtig. Wir wollen auch gerne immer andere irgendwie zurechtdrücken und verurteilen, ne? Jesus sagt nicht, das Reich Gottes liegt in deinem rechten Nachbarn und jetzt prüf mal, ob der das hat. Sondern Jesus sagt, das Reich Gottes ist in dir. Die Frage ist, bist du auch im Reich Gottes? Lebst du in diesem Königreich? Lebst du in diesem Bewusstsein, dass du ein Himmelsbürger bist? Dass du nicht für diese 60, 70, 80 Jahre lebst, sondern du lebst für einen ewigen, allmächtigen Gott, der möchte, dass du und viele andere in Ewigkeit leben. Das ist das Königreich, das am Ende zählt. Nichts anderes. Jedes andere Königreich wird vergehen. Und du kannst dein Leben damit zubringen, dir die ganze Zeit den Kopf zu machen, welche Partei jetzt am meisten Recht hat. Und nochmal, das gehört zu unserem Leben dazu. Aber wenn du dabei das Reich Gottes verpasst in deinem Leben, wirst du es bereuen. Du wirst es bereuen. Das Reich Gottes ist nicht das sichtbare Reich dieser Welt. Es ist das Reich, das, wie Jesus das auf vielerlei Art und Weise beschreibt, in uns heranwächst. Matthäus 13, das Gleichnis vom Sämann. Das Senfkorn, das klein anfängt und größer wird. Es ist das Reich, das inwendig in uns ist. Und das müssen wir ausleben in dieser Welt. Es bringt nichts, wenn ich sage, ja, die Liebe Gottes in mir und so weiter, wenn ich sie nicht auslebe. Das wird einen Einfluss haben auf unsere Welt. Aber es ist kein politischer Ansatz in erster Linie. Es ist ein geistlicher Ansatz. Es ist ein Ansatz, der Menschen nicht danach beurteilt, in welche Partei sie gehen oder was sie angekreuzt haben oder welche Sachen sie auf Facebook liken, sondern es ist ein Ansatz, der das Imago Dei, das Ebenbild Gottes im anderen sieht und sagt, du hast das Potenzial, ein Kind Gottes zu werden. Du hast das Potenzial, ewig zu leben. Darum geht es. Nicht, dass wir Menschen in die irdischen Reiche hineintun, sondern dass wir sie ins himmlische Reich hinein katapultieren. Das ist unsere Aufgabe in dieser Welt. Und wenn du die Kapazität nicht hast, um beides zu tun, entscheide dich für das Wichtigere. Entscheide dich für das Reich Gottes. Jetzt könnten manche sagen, okay, dann darf ich also nichts kritisieren, Dave. Natürlich, war ja klar, dass Dave wieder so, ne, hier, der Luschi da vorne, der sich nur nicht traut, irgendwelche anderen Sachen zu sagen, dann darf ich nichts kritisieren, dann darf ich nichts verändern in dieser Welt. Natürlich darfst du was kritisieren und verändern. Selbstverständlich. Und wir müssen unseren Mund aufmachen. Wisst ihr, wer gegen Sklaverei gekämpft hat? Wisst ihr, wer gegen Ausländerfeindlichkeit gekämpft hat? Wisst ihr, wer gegen all diese Dinge gekämpft hat? Das waren Christen. Wir müssen den Mund aufmachen, wenn es um soziale Ungerechtigkeit geht. Natürlich müssen wir den Mund aufmachen. Aber mach dir keine Illusion. Wenn du lediglich mit den Mitteln dieser Welt kämpfst, in den Strukturen dieser Welt, für deine Ziele, veränderst du nichts wirklich. Nochmal, wenn du mit den Mitteln dieser Welt kämpfst, in den Strukturen dieser Welt, für deine Ziele, veränderst du nichts wirklich. Unser Kampf ist nicht fleischlich. Unser Kampf ist geistlich. Gegen Gedankengebäude, denen Menschen unterworfen sind, wo sie Lügen glauben. Wir müssen die Lügen aufdecken und Wahrheit hineinbringen. Die Band darf gerne nach vorne kommen. Meine Abschlussfrage, auch jetzt für das nächste Lied. Auf welcher Herrschaft liegt dein ganzer Fokus? Das ist meine Frage heute Morgen. Auf welcher Herrschaft liegt dein ganzer Fokus? Ärgerst du dich mehr an den Herrschern dieser Welt, als dass du dich freust an deinem himmlischen Herrscher? Dann kehr um. Machst du dich mehr daran fest, was Regierungen in dieser Welt machen, als das, was dein Gott in dieser Welt tut? Dann kehr um. Willst du mehr einer Partei dienen als Jesus Christus? Dann kehr um. Und mach dir klar, dass deine Zeit hier kurz ist und dass es sich lohnt, dein ganzes Leben für das Königreich Gottes aufzugeben, egal, was die Regierungen in dieser Welt machen. Um es mit den Worten von Martin Luther zu sagen, und wenn die Welt voll Teufel wäre. Amen.